Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 dieser kleinen Jubiläumsfolge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Es ist die 10. Folge. Es ist ein kleines Jubiläum und wir haben den 31.12.2022. Das heißt, ich nutze diese Gelegenheit, hier einfach die Staffel mal zu Ende zu lassen. Das war also Staffel 1. 10 Folgen liegen dann somit hinter Ihnen, hinter mir, hinter uns. Und wir möchten in dieser Folge nochmal einen kleinen Rückblick machen auf unsere bisherig gelaufene Spielzeit, gehen auf alle Stücke ein, die wir gespielt haben, und einen kleinen Vorausblick gibt es aber auch auf die Stücke, die dort als nächstes auf dem Programm stehen. Am Ende der Folge gibt es dann noch weitere Hinweise und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass sie den Weg wieder zu mir gefunden hat. Unsere Intendantin Christine Hofer ist wieder einmal zu Gast hier in diesem kleinen Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich die Zeit genommen hat, am Ende des Jahres sich nochmal zur Verfügung zu stellen, und ich würde jetzt sagen, ohne lang drumherum zu reden, Vorhang auf für Christine Hofer. Christine Hofer ist bei mir, unsere Intendantin. Hallo Christine.
Hallo.
Schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast am Ende dieses Jahres. Jetzt ist die erste Jahreshälfte ist rum. Wir haben jetzt, ja, das Jahr ist zu Ende. Die ersten, ich glaube, 7 Premieren waren es jetzt bei uns am Haus insgesamt. Liegen hinter uns. Wie geht's dir inzwischen?
Ja, es war ein toller Start hier in Memmingen. Das Publikum hat uns wirklich ganz, ganz großartig aufgenommen. Ich finde tatsächlich, wir haben gut zusammengefunden, das neue Ensemble, die neuen MitarbeiterInnen und natürlich das Team, was schon die ganze Zeit hier in Memmingen am Theater war. Ja, wir haben ganz schön viel gewuppt natürlich mit den vielen Premieren und mit der Aufregung. Das ist ja ganz klar, durch diese Kraft wird man ja zusammengeschweißt. Was mir besonders viel Freude macht oder was ich sehr mag, ist, dass unser Ensemble so gut ankommt in Memmingen, dass tatsächlich das Publikum ja so offen war, aber auch diese Spielfreude, die mich von Anfang an so begeistert hat, an den teilweise sehr jungen SpielerInnen, teilweise sehr unterschiedlichen SpielerInnen, dass das Publikum das auch honoriert. Und das freut einen natürlich, wenn so ein bisschen was aufgeht.
Ja klar, verstehe ich total. Es ist aber auch ein tolles Team, finde ich. Also wir machen, egal wie viel Arbeit es ist, es macht dann unterm Strich echt wahnsinnig viel Spaß. Habt ihr gut ausgewählt. Und du gut ausgewählt.
Ja, ich mag auch, dass wir so unterschiedliche Regiehandschriften haben. Das ist ja immer nicht so einfach im Vorfeld. Man weiß ja immer nicht genau, wie das Ganze am Ende aussieht, was man sich so vorstellt. Weil natürlich, es ist Kunst, es ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Man kann sich natürlich ein Team vorstellen und wünscht sich, dass eine Inszenierung oder eine Ästhetik so oder so aussieht. Aber ob das nachher wirklich so aufgeht. Und es ist tatsächlich, sind sehr unterschiedliche Geschichten. Es sind immer Geschichten gewesen, die wir erzählt haben. Sehr unterschiedlich, wie gesagt, unterschiedliche Handschriften. Und das ist, glaube ich, auch für so ein Ensemble wichtig, dass man ganz, ganz offen bleiben kann und dass man aber auch neue Erfahrungen hat. Das sind einfach diese Impulse sind wichtig.
Gab es für dich einen Moment in diesem Jahr jetzt schon, wo du das Gefühl am stärksten hattest oder wo du gesagt hast, ja, jetzt geht's auf?
Wir hatten mehrere Momente. Ja. Also die erste Premiere war toll. Das Theaterfest, das war großartig. Es hat total geregnet und ich habe trotzdem ein gut gelauntes Team dort gehabt. Wie gesagt, die MitarbeiterInnen, die schon da waren, haben gemeinsam das Fest vorbereitet mit den SchauspielerInnen. Und das war toll, weil man gemerkt hat, auch wenn es Herausforderungen gibt, auch wenn nicht alles jetzt hundertprozentig glatt wird, ich kann ja das Wetter nicht bestellen, dann ziehen trotzdem alle mit. Und die erste Premiere, wie es euch gefällt, mit dem Team um Johanna Schall, war natürlich toll. Gut, die eigenen Premieren, da ist man immer so doll aufgeregt, dass man ehrlich gesagt am Ende gar nichts mehr fühlt. So geht es mir jedenfalls. Ja. Aber wir hatten schöne Premieren feiern. Wir sind schön auch ins Gespräch gekommen im Publikum. Das mag ich gern und das wünsche ich mir in der Tat auch noch viel, viel häufiger.
Ja, finde ich auch total wichtig. Also gerade wenn es darum geht, Theater für die Zukunft bereit zu machen irgendwie. Also ohne unsere ZuschauerInnen können wir auch einpacken. Also die brauchen wir schon.
Auf jeden Fall. Aber man spricht immer ganz viel jetzt gerade so über die Relevanz von Theater. Ich habe das tatsächlich gespürt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, die Frage muss ich mir jetzt gerade nicht stellen. Mhm. Die ist gerade nicht wichtig, denn das, was wir machen, ist relevant und das ist ein tolles Gefühl natürlich. Es ist aber kein Gefühl, worauf man sich ausruhen kann. In der Tat ist es wichtig, dass Theater sich immer wieder erneuert. Man kann nicht immer darauf zurückkehren und sagen, mein Gott, das besteht schon seit 1000 Jahren. Ja, es hat sich auch immer wieder neu erfunden und es braucht dafür auch wirklich Köpfe und Herzen, die sich da immer wieder neu zur Verfügung stellen für diesen Prozess.
Ja, absolut. Aber ich finde es halt immer, also wo ich finde, wo man merkt, dass es funktioniert, ist, wenn du dann in der Stadt angesprochen wirst und die Leute sagen, boah, das war so toll und es war wieder schön, wieder Theater zu, und die Leute das Bedürfnis haben, auch darüber zu sprechen, was sie gesehen haben und wie sie es gefunden haben und so. Da finde ich immer, da merke ich immer, wie wichtig doch diese Institution auch ist. Also.
Aber das ist hier auch so toll. Das ist zum Beispiel in Berlin oder in anderen Städten, ist das so, dass immer so intellektuell darüber so ein bisschen so gefloskelt wird. Und hier ist das so direkt, wie du schon sagst, dass die Leute einen auf der Straße ansprechen und sagen, Mensch, das war ja toll, das fand ich lustig, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Und das mag ich ehrlich gesagt, weil es ist so ehrlich, es ist das, was ich an Theater am meisten mag. Im Übrigen nicht so dieses abgehobene, elitäre, dieser Elfenbeinturm, das ist gar nicht so meine Sache. Genau, und das ist schön hier in Memmingen.
Absolut, ja, finde ich auch. Und man weiß halt, für wen man es macht. Ich glaube, das ist halt auch, also also für uns ist es auch toll, also für mich zumindest, wenn man weiß, für wen man diese ganze Arbeit halt macht. Und wenn man dann sieht, wie das funktioniert, wie die Geschichten funktionieren, ob jetzt tragisch oder traurig oder lustig. Mhm. Sie kommen halt an und die Leute nehmen was mit nach Hause irgendwie, dann ist das ja wunderbar. Also ja, finde ich auch. Ja, und das hat ja im ersten Durchlauf schon sehr gut geklappt.
Ja, wir haben ausverkaufte Vorstellungen.
Ja.
Hätte man das gedacht?
Ja, Wahnsinn, oder?
Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Das hätte man nicht gedacht und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und auch ein bisschen stolz.
Natürlich, kann es auch sein, vollkommen, weil das ist ja auch richtig. Also, dass wir bei all den Diskussionen um Publikumsschwund und so einfach sagen können, ja, aber wir haben ausverkaufte Vorstellungen. Das ist schon toll.
Ja.
Ja, das macht was mit einem, ja, auf jeden Fall. Ja. Ha, herrlich, ja, wunderschön, ja. Wie ist für dich, ganz kurz, das Junge Theater ist ja jetzt die neue Sparte, die ja mit Aschenputtel, jetzt im Großen Haus waren sie unterwegs, oder mit das Gesetz der Schwerkraft, was ich persönlich ganz toll fand. Wie ist da so der Start gelaufen? Seid ihr da zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan vom Weihnachtsmärchen. Ich liebe es und schmuggle mich manchmal so in diese Klassen, die dann gerade so reinbrechen ins Theater. Und das ist ja die erste Begegnung mit Theater überhaupt. Und das ist so pur und so toll, wenn man dann auch mitbekommen, wenn die wieder rauskommen aus dem Weihnachtsmärchen und dann zitieren sie teilweise oder dann regen sie sich über Figuren auf, wie die böse Stiefschwester. Das ist toll. Also das ist erstmal Nummer eins, das Weihnachtsmärchen mit allen Schwierigkeiten. Da muss ich auch sagen, hat sich insgesamt das Team sehr gut gezeigt, weil natürlich hatten wir auch mit Krankheiten zu kämpfen und wir mussten auch durch den glücklichen oder mutigen Einsatz von Milena Weber mussten wir keine einzige Vorstellung ausfallen lassen. Auch Linda Prinz, muss man sagen, die dann vom Aschenputtel in die Stiefschwester geswitcht ist, was irgendwie ein unglaublicher Vorgang ist, weil sie zum ersten Mal gespürt hat, wie man ausgebuht wird. Das ist toll und mich hat gefreut, dass das alle sofort verstanden haben. Nein, wir haben jetzt ein Gastspiel in Babenhausen, in was weiß ich. Wir können das nicht ausfallen lassen, das geht nicht, das geht auf keinen Fall. Da kommen 650 Kinder und diese 650 Kinder, denen werde ich jetzt nicht erzählen, dass die Vorstellung ausfällt. Da haben alle sofort dahinter gestanden. Das war großartig. Und insgesamt glaube ich, das braucht jetzt ein bisschen Anlaufzeit, das junge Theater, das ist völlig klar, weil wir fangen natürlich gerade mit so einer Stoßzeit an, das Schuljahr beginnt, jetzt wird eigentlich am meisten gespielt und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir unsere Kräfte gut verteilen, dass wir einige Positionen sind noch nicht besetzt im jungen Theater, das alles braucht viel Kraft und Energie. Aber an sich ist es natürlich ein wahnsinnig wichtiger Platz, ein Platz, an dem man auch weiß, was für eine Bedeutung Theater hat. Und ja. Ich hoffe, dass es unseren SpielerInnen auch bewusst ist. Die sind nämlich richtig toll. Sind ja, richtig, richtig ja. gute sind sie, ja. SchauspielerInnen.
Absolut, ja, finde ich auch. Ich habe das Gesetz der Schwerkraft gesehen bei der Premiere und dann habe ich es mir nochmal angesehen, weil ich mir unbedingt eine Schulvorstellung ansehen wollte. Ja. Und das ist ja für ältere Kids. Und die sind ja noch mal schwerer zu kriegen. Ja? Also als Märchen sind die Leute schon, also glaube ich, sind die Kinder schon willig. Mhm. Und wenn sie älter sind, sind sie auch cooler so irgendwie. Und das haben sie aber ganz toll gemacht. Und ich finde, dieses Stück war ja wichtig, heutig irgendwie. Und wie ich aber auch den ganzen Spielplan finde, was übrigens auch Christine, ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hast, in Folge 9 war Christine Kriener bei uns zu Gast und die sagte, dass sie sich von Anfang an auf diesen gesamten Spielplan so gefreut hat, weil sie den so toll fand. Und ich glaube, das geht unseren ZuschauerInnen halt auch so, weil ich glaube, dass jeder was findet. Also jeder findet in diesem Spielplan etwas, was er sehen möchte und vielleicht geht dann ja auch die Kette weiter, man hat was gesehen und dann guckt man sich das andere halt auch an.
Ja, das wünschen wir uns.
Das wünschen wir uns natürlich, ja. Dass das so ist. Wie ist es, wenn man dann, wenn man so erlebt, man hat diesen Spielplan gemacht, gemeinsam mit Alexander May und dann plötzlich fängt er an zu leben und die Stücke, wie ist das für ein Gefühl?
Das ist ein Gefühl, glaube ich, was man gar nicht richtig beschreiben kann, weil es hat natürlich ganz viel auch mit Loslassen zu tun. Man muss diese Stücke loslassen und man ist dann aber so hoch erfreut, wenn das in so gute Hände geht. Und dann wiederum, wenn man das schafft, wenn man diesen Prozess geschafft hat, das loszulassen, dann kommen so ganz viele magische Momente. Und man denkt, mein Gott, ich kenne doch das Stück eigentlich, ich habe es doch auf den Plan gestellt, aber das war mir gar nicht bewusst oder diese Nuance habe ich nicht gesehen oder meine Güte, was dieses Ensemble da rausholt. Das ist toll, also wenn man sich das bewahren kann, dass man da tatsächlich immer wieder, obwohl man es doch vorher zusammengestellt hat, aber trotzdem sich immer wieder darüber wundern kann und dann natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Publikum.
Ja.
Also ich lach oft so vor Freude, wenn ich sehe, dass das Publikum im Vornamen lacht, dann lache ich immer eine Sekunde später, weil ich mich so darüber freue, dass sie das auch so lustig finden wie ich.
Ja, also. Ja. Das stelle ich mir schon toll vor, weil ihr habt euch das ja irgendwann ausgedacht, dass das was bringen könnte, so dieser Spielplan. Und es ist ja im Theater immer so, natürlich wisst ihr, was ihr tut und so, und ihr habt eine Ahnung, so, was ihr da macht, aber es ist ja dann auch immer. Ihr kanntet ja auch die Leute hier nicht, also die ZuschauerInnen nicht. Das heißt, ihr habt ja was gesetzt und wusstet am Ende ja nicht, ist es das Richtige oder ist es nicht das Richtige. Und dann zu merken, dass es gut ist, und das kann man jetzt schon mal, so die erste Jahreshälfte zumindest, ist schon mal sehr gut angekommen, so im Schnitt.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Ja, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass das schon ein tolles Gefühl auch ist. So.
Ja, das ist es auf jeden Fall.
Ja. Ja, schön. Deine eigene Premiere, Kasimir und Caroline. War deine erste Intendanz-Inszenierung ja dann quasi. Du warst ja kurz vorher bei mir zu Gast irgendwie. Wie war es dann im Nachhinein? Also du sagst, bei der Premiere selber fühlt man dann nichts mehr. Wann hat sich bei dir das Gefühl wieder eingestellt?
Ja, fühlt gar nichts. Das stimmt natürlich auch nicht. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich habe dabei auch wirklich, jedes Mal frage ich mich, warum ich diesen Beruf, warum ich mir das antue, weil eigentlich bin ich dafür gar nicht robust genug, so vom Nervenkostüm. Es war interessant, dass der Punkt, der mich an diesem Stück interessiert hat, nämlich die Bezüge zur Gegenwart, dass die beim Publikum genau so ankam. Also ich bin ganz, ganz viel angesprochen worden, wie heutig dieser Text ist. Und das ging mir ja auch so. Es ging mir vor allem so, als ich dann die Fragmente von Horvath gelesen habe, wo ich dachte, meine Güte, das ist genau das gesellschaftliche Klima wie heute. Also das ist genau die Verschwörungstheorien, die sich heute quasi bilden. Diese Angst vor Krieg, diese aufgeladene Stimmung auch, das ist absolut übertragbar und doch so weit weg. Und dadurch kriegt man so wirklich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, finde ich, da drin. sind ja dann auch wirklich ein paar Bezüge zu dem aufkommenden Faschismus. Und da gab es tatsächlich dann hinter auch einen schönen Diskurs darüber und fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
glaube ich. Ist ja auch, also das ging mir auch so, dass es ein sehr, sehr heutiges Stück geworden ist. So, irgendwie.
Obwohl wir ja letztendlich tatsächlich am Stücktext geblieben sind. Ja. Wir sind von Kostümen her nicht in die Gegenwart gegangen. Das war alles in dieser Zeit. Und das ist halt das Schöne, wenn man, weil du fragst, wie ging es dir als Intendantin? Ich weiß nicht genau, ich denke nicht darüber nach, ob ich Intendantin bin oder nicht. Aber was natürlich spannend ist, im Gegensatz dazu, wenn man Gast ist, ist, dass man mit den Menschen weiter im Gespräch bleibt. Mhm. Wenn du Gast bist, fährst du nach einer Premiere nach Hause. Mhm. Und kannst dir irgendwann mal nochmal eine Vorstellung ansehen. Aber hier kannst du das Publikum erstens befragen, du kannst immer wieder ins Gespräch kommen, du kannst sogar mit den SchauspielerInnen darüber sprechen, Mensch, manche Nuancen, da würde ich es mir doch noch wünschen, dass du da mehr die Betonung drauf legst, ohne dass man uminszeniert. Das sehe ich nicht so, aber ich glaube, so ein Stück bleibt ja in Bewegung. Das bleibt ja, zumindest ist es bei mir so, also so eine Arbeit ist nie festgetackert und dann ist die so, sondern die muss weiter leben, natürlich.
Ja, absolut. Ja, Kasim und Caroline ist noch weiter im Spielplan. Wir am Ende gebe ich nochmal alle Daten durch. Wer Kasim und Caroline noch sehen möchte, hat also dazu noch Gelegenheit. Dann der Werther ist auch noch auf dem Plan, glaube ich. Ne? Auch eine tolle Arbeit, finde ich, mit drei großartigen SpielerInnen. Die Transit-Reihe in der Box, auch das zu sehen im Studio. Dann weiter im Programm. Der Vorname hatte jetzt zwar die... Doch, war die letzte Premiere. War es die letzte? Nee, die letzte war Brigitte Bordeaux. Die vorletzte Premiere war der Vorname. Da sind alle Vorstellungen ausverkauft, aber, und das kann ich heute exklusiv hier sagen, weil wir heute die Mail bekommen haben, am 22. und 23.04. haben wir Zusatzvorstellungen eingenommen, weil die Nachfrage danach so ungebrochen ist. Habt ihr damit gerechnet?
Das wäre, nein, so sicher bin ich meiner selbst oder der Ideen nicht tatsächlich. Ja. Es sind Versuche und man freut sich wahnsinnig darüber, dass das aufgeht, aber sicher sein kann man ja nie.
Das stimmt, sicher sein kann man sicherlich nicht, aber es ist schon schön, das zu erleben, ne? Dass wir wirklich relativ schnell waren, wir mit dem Vornamen bis zur letzten Vorstellung ausverkaufen und müssen jetzt halt Zusatzvorstellungen dürfen Zusatzvorstellungen anbieten, was einfach toll ist. Also tolles Gefühl fürs ganze Haus, finde ich.
Das ist fürs ganze Haus toll. Es ist schön, es ist eine Komödie, die sehr, sehr gut gebaut ist, die einen tollen Plot hat. Es ist aber auch eine Komödie, die tatsächlich viel den SchauspielerInnen abverlangt. Und darum ist es ein besonderes Lob, finde ich, weil... Also hinterher wird man auch vom Publikum angesprochen, Mensch, wo sehe ich denn den und den noch oder die und die noch? Und das haben sie aber toll gemacht, die waren ganz anders als in Wie es euch gefällt. Und das ist natürlich das Schönste, ne? Das ist das schönste Kompliment, was man haben kann, dass man so wandelbar ist.
Absolut, ja, absolut. Aber das ist auch beim Vornamen, ich finde es letztens den Kolleginnen noch mal gesagt, beim Vornamen ist so, also wenn ich auftrete, weiß ich, ich trete erst wieder ab, nachdem der Schlussapplaus verklungen ist. Und bis dahin geht dieser Zug halt weiter. Und das ist so ein krasses Gefühl jedes Mal. Also weil wir ja ohne Pausen spielen, also wir spielen ohne Pause durch. Und es passiert so viel in dem Stück und man weiß, man tritt auf und jetzt, es wird bis zum bitteren Ende durchgefochten. So irgendwie. Und es macht wahnsinnig viel Spaß mit den KollegInnen. Also wer das sehen möchte, zwei Zusatzvorstellungen gibt es noch. Dann kommen wir noch ganz kurz auf die letzte Premiere, das war Brigitte Bordeaux, die Musical-Komödie in der Inszenierung von Intendant Alexander May. Schmissige Musik, ein tolles Stück, finde ich, auch das unbedingt sehenswert. Auch das bleibt noch im Programm, richtig?
Genau, das wird im Januar noch gespielt.
Es wird im Januar noch gespielt, also auch da gibt es noch Gelegenheiten, das Stück sich anzuschauen. Mit Liveband, was ich ganz toll finde.
Ja, und Ohrwürmern.
Und Ohrwürmern, wirklich Ohrwürmer, ja. Und jetzt haben wir, das Jahr ist beendet, wir haben jetzt noch noch zweimal Brigitte Bardot und eine Silvestervorstellung und dann ist das nächste Ende in Lachen.
Genau.
In der Inszenierung von Stefan Rumphorst.
Genau, das ist eine Uraufführung. Das Stück ist geschrieben worden von Nora Schüssler. Und es gibt regionale Bezüge tatsächlich. Lachen ist ja ein Ort hier in der Nähe. Es geht um ein ganz brisantes Thema, nämlich Altwerden in der Familie. Wie ist das mit Pflege? Wie verändern sich Familienstrukturen? Und ja, wir sind alle sehr gespannt darauf. Ja. Im Übrigen, der Schauspieler André Stuchlik, der ja hier eigentlich schon jahrelang spielt, der wirklich hier beheimatet ist inzwischen, der wird dort auch endlich zu sehen sein.
Weil okay.
Er bleibt uns für zwei Stücke tatsächlich pro Jahr immer erhalten.
Ah, schön, schön. Und André ist ja auch wirklich, ich selbst schon, glaube ich, ewig hier, ne? Also schon lange.
Ja, schon sehr lange und er hat Fans hier. Ich habe gehört, er hat eine richtige Fangemeinde. Ich hoffe, die kann ich jetzt mobilisieren.
Ja, auf jeden Fall. Also, wer André Stuchlik sehen möchte, auf jeden Fall Ende in Lachen ab dem 27. Januar 2023 bei uns im Studio. So, und jetzt, wir kommen gerade daher. Wir hatten heute wieder gemeinsame Probe und ich freue mich sehr auf die erste Zusammenarbeit mit dir. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Wir machen zusammen Arthur Schnitzlers Der Reigen.
Ja, ich freue mich auch sehr über die Zusammenarbeit, muss ich sagen.
Ja, also und es ist, bei mir ist es immer so, ich habe am Anfang, ich lese so ein Stück und denke, okay, das soll ich jetzt spielen, Und irgendwie facht bei mir dann, irgendwann facht dieses Feuer halt an und dann habe ich die Biografie von Schnitzler jetzt und stürze mich da so rein, weil ich finde, das Stück ist total faszinierend. Also es ist zum Schreien komisch und hat trotzdem so einen bissigen, leicht satirischen Touch. Bin sehr gespannt. Also, aber die Leute können auf jeden Fall viel lachen, wenn sie reingehen und trotzdem auch was mitnehmen, glaube ich.
Das denke ich auch. Für mich war es ja so, dass der Reigen, der gehörte für mich tatsächlich oder ist ganz eng für mich darin verbunden, dass ich mich hier für diese zwei Jahre erst einmal für Memming entschieden habe. Weil ich war ja vorher ganz viel in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen, in Mitteldeutschland, überall eigentlich, aber nicht in Bayern unterwegs, muss ich sagen. Da hatte ich noch nie vorher inszeniert und man ist ja neugierig auf eine Mentalität, auf ein Publikum. Und auffallend ist ja, dass der Reigen zum Beispiel in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg gar nicht so häufig gespielt wird, aber ganz, ganz viel im Süden Deutschlands. Also war es für mich auch so ein bisschen eine Herausforderung zu sagen, ja, das will ich, um erst einmal Memming, mein Publikum kennenzulernen. Und im nächsten Schritt kann ich ja dann was von mir zeigen, indem ich quasi einen Stückvorschlag mache, zum Beispiel ein Stück, was eher im Norden gespielt wird. Aber als erstes möchte ich mal ganz, ganz höflich sein und fragen, wie geht's euch oder wer seid ihr? Und dann kann ich sagen, das bin ich. Und das ist eine sehr spannende Herangehensweise, weil natürlich durch diesen Dialekt, durch diese Mentalität, durch dieses, du hast gerade satirisches Miteinander genannt, es sind ja immer Begegnungen, ne? Es sind ja 11 Begegnungen, die da stattfinden, lernt man, finde ich, ganz viel über die Mentalität hier so kennen. Auch wenn es natürlich eigentlich ein Wiener Dialekt ist, aber es hat natürlich was sehr, sehr Süddeutsches.
Ja, auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Ja, die Atmosphäre, die Grundatmosphäre des Stücks ist schon sehr, es ist einfach spannend. So. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass dieses Stück ja ein Skandal war damals, also es wurde ja verboten.
Absolut.
So, also weil es zu anzüglich ist und es geht ja mit diesen 11 Begegnungen immer um...
Piep.
Genau. Also immer zwei Menschen, die versuchen zueinander zu finden und...
Piep.
Und das hat damals bei der Uraufführung halt zu einem riesigen Skandal gesorgt. Das wurde verboten. Das Stück wurde erstmal verboten und dann hat es Schnitzler selber verboten.
Obwohl natürlich, es sind ja, also genau, die Uraufführung war ein Skandal, schlechthin. Die Menschen sind reihenweise umgekippt und es gab eine spektakuläre Gerichtsverhandlung, in der dann aber allerdings nachgewiesen wurde und vielen Zeugenaussagen, dass tatsächlich auf der Bühne nicht eine einzige Sexszene zu sehen war.
Ja.
Nicht aber eine einzige.
Aber die Leute waren davon überzeugt, oder?
Überzeugt davon, weil es die Fantasie einem da so vormacht letztendlich.
Aber ist ja irgendwie toll, weil das kein Theater hat.
Ja. Ne?
Also das ist schon, das zeigt, finde ich, die Kraft, die das Theater hat. Also diese Fantasie, also dass man hinterher beweisen musste, es findet überhaupt nichts auf der Bühne statt, was jetzt schlimm ist oder so.
Und das war übrigens mein Zugang. Das war übrigens der Zugang zu meinem Stück. Diese Illusion, die passiert ist und diese Wirksamkeit von Spiel letztendlich, was dort stattgefunden hat. Und für mich ist jetzt gerade wichtig, du weißt es ja, du bist ja bei den Proben mit dabei. Der Reigen wird merkwürdigerweise, das konnte man damals nicht wissen, im Moment wahnsinnig viel gespielt. Mhm. Und da wird wahnsinnig viel auch ideologisch dran sich abgearbeitet, was man, glaube ich, kann. Das ist durchaus möglich. Es ist gerade nicht mein Anliegen, muss ich sagen, als Theatermacherin. Ich habe für mich gerade eine ganz große Sehnsucht nach Spiel gefunden, nach Spiel auf dem Theater, Spiel mit dem Publikum. Was kann Theater leisten? Und es sind ja vier SpielerInnen, die letztendlich alle Begegnungen spielen, alle Figuren spielen. Das heißt, die müssen halt auch ganz, ganz viel an Theaterhandwerk leisten. Letztendlich also immer wieder neue Figuren zu switchen, immer wieder neue Begegnungen zu haben mit anderen Figuren. Das braucht schon ganz viel Theaterhandwerk.
Ja, total.
Das auch komödiantisches Handwerk letztendlich. Und das macht mir gerade Spaß, weil diese Frage, spielen, warum spielen, die ist gerade irgendwie so im Fokus meines Theaterschaffens.
Ja. Was genau interessiert dich daran, an dieser Frage? Oder warum interessiert dich das jetzt?
Also es hat mich immer schon interessiert, immer wieder, so in bestimmten Perioden. Mich interessiert daran, dass das Spiel letztendlich ja eine andere Welt aufmacht. Und eine andere Welt heißt, dass man eine Vision hat, dass es eine Utopie gibt, dass es andere Möglichkeiten gibt letztendlich, die ich durch Spiel erforsche, die ich aber auch wieder lassen kann, indem ich rausgehe aus dem Spiel. Und diese Leichtigkeit ist gerade das, ehrlich gesagt, was ich finde, dass das gesellschaftlich gerade sehr, sehr verhärtete Fronten aufeinandertreffen und dass eine zugespitzte Situation da ist, die manchmal fast ins Hysterische geht. Und Spiel hat eine Leichtigkeit und gibt mir die Möglichkeit, in eine Welt hineinzutreten, in eine Situation hineinzutreten, andere Charaktere kennenzulernen, andere Perspektiven einzunehmen, aber auch wieder herauszugehen, ganz leicht wieder herauszuspringen. Und diese Leichtigkeit wünsche ich mir gerade für mein Leben und auch für mein Theaterleben. Und vielleicht teilt das ja jemand mit mir.
Absolut. Na, absolut. Es ist stimmt, weil es ist ja durch, aufgefallen ist es mir halt durch diese Corona- Krise, dass man plötzlich, also dass es ganz oft nicht mehr möglich ist, die eigene Meinung, also dass man immer kämpfen muss und dass es immer Fronten gibt und auch in den sozialen Medien, wenn man da unterwegs ist, das ist teilweise schon echt absurd, was da passiert, wie sehr da Leute aufeinander prallen. Also das fing an mit Impfen, nicht Impfen oder gegen, für Maßnahmen oder was ich teilweise erschreckend fand. Und ich finde halt schön diesen Ansatz, dass man sagt, lass uns mal wieder in das Spiel zurückgehen, ohne dass man die Ernsthaftigkeit dadurch ja verliert. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, sondern auch Spiel ist ja was Ernstes. Also, finde ich.
Ja, Spiel ist auf jeden Fall etwas.
Du hast so ein schönes Bild gehabt bei den Proben, darum lass mich das kurz sagen. Du hast gesagt, irgendwie, wenn ich dir einen Kuchen aus Sand hinhalte, dann tust du so, als ob du ihn isst. Das ist das Spiel.
Aber ich esse ihn nicht.
Aber du isst ihn ja natürlich nicht, weil dadurch würdest du das Spiel ja verraten. Und das meine ich halt mit Spiel ist ja was Ernst. Also Ernst ist nicht immer negativ behaftet. Bei mir Ernst ist ja eine Ernsthaftigkeit im Spiel. Also die Freude am Spiel ist ja auch ernsthaft. Also ich habe Freude, ich habe unfassbar viel Spaß am Spielen. So deswegen mache ich das. So, und ich finde diese Leichtigkeit, die braucht man und die ist wichtig heute, finde ich schon.
Das finde ich auch. Und was ich beim Spiel immer so faszinierend finde, weil du gerade das Beispiel mit dem Sandkuchen bringst, ist, dass man sich an Regeln hält, ohne wahnsinnig viel miteinander absprechen zu müssen. Ja. Es sind einfach Regeln, die ganz, ganz natürlich sind. Natürlich tue ich dir nicht wirklich weh auf der Bühne. Ja. Natürlich möchte ich niemanden wirklich beleidigen, möchte ich niemanden verletzen. Das ist völlig, völlig klar. Und diese Regeln werden angenommen, sie schützen einen und trotzdem hat man in dem Spiel eine ganz große Freiheit, des Denkens und das ist mir absolut sehr, sehr wichtig.
Absolut. Es ist so faszinierend, weil du, als du in der ersten Mal hier bei mir im Podcast warst, hast du gesagt, dich interessieren immer diese Zustände davor oder nach einem Umschwung. Und ich finde es so faszinierend, weil dann ist dieses Stück ja eigentlich für dich gemacht, weil es geht in diesen Szenen ja immer vor dem und nach dem.
Das stimmt.
Und ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass wir ja auch in so einer Zeit gerade leben und Theater machen, wo man auch merkt, irgendwas passiert. Also irgendwas muss passieren. Also irgendwas wird noch sich verändern. Also Theater verändert sich gerade extrem, finde ich, in vielen Bereichen. Und es ist auch gut so. Und Corona hat viel offengelegt, wo man sagt, oh, da muss man ran oder da kann man ran. Und darum ist diese jetzige Zeit so spannend. Also eigentlich auch wieder ein Stück, was absolut heutig ist. Also weil es so viel zeigt, das ist spannend. Also das ist mir, irgendwann ist mir das aufgegangen, weil du immer gesagt hast, ja, du weißt gar nicht, warum du das gemacht hast, aber eigentlich ist ja das dein Stück.
Stimmt, das stimmt. Gut, dass du mir das sagst, weil darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Weil eigentlich, der Skandal ist ja, dass Sexszenen in diesem Stück gezeigt wurden, angeblich. Werden ja nie. Genau. Werden ja irgendwie nie gezeigt. Es geht immer ums Davor. Und man kommt bis kurz davor.
Genau.
Und dann setzt man danach wieder ein.
Genau.
Wobei, wir machen es schon. Also wir zeigen ein bisschen.
Wir zeigen ein bisschen, ohne was zu zeigen.
Ohne was zu zeigen, ja.
Das hört sich spannend an.
Ja.
Vielleicht jetzt ein Grund, ganz schnell Karten zu kaufen für den Reigen. Premiere am 3.2. Bei uns im Großen Haus. Ja, schön, das macht es. Mit dabei sind dann noch Laura Roberta Kuhr, Florina Schlegel und Sebastian Egger. Also auch eine, ich mag die Besetzung sehr.
Zwei Österreicher.
Eine Schweizerin.
Und ein Nordrhein-Westfalen.
Ja, und ich bin der Piefke. Genau, der Deutsche. Ja, aber es ist spannend, weil es ist zum Beispiel super lustig, weil Sebastian natürlich von Natur aus er ist in Wien studiert und natürlich den Wiener schon ein bisschen kann. Und es ist so schön, wenn er spricht, kann man sich so wunderbar reinfallen lassen in diesen Dialekt. Das ist ganz toll.
Das stimmt. Laura hat es ja auch.
Laura hat das auch, stimmt.
Ist ja in Salzburg geboren.
Ja, das stimmt. Genau.
Wobei ich auch dieses, was man eigentlich bei Florina Schlegel nie hört, diesen kleinen Schweizer Dialekt, den sie heute hat, mal durchgrinsen lassen.
Ja.
Mein Gott, ja. Ist das fantastisch, oder?
Das ist toll, ja.
Das ist toll, ich höre das auch. Und was für eine Leistung, so Hochdeutsch zu sprechen. Und wie schade, dass man das nicht viel öfter hört bei ihm.
Die ganze, also finde ich aber... Das ist ja alles so, dieses abtrainiert. Es ist schon Wahnsinn, weil ich habe sie letztens, genau, mit Delia, ich bekam irgendwann am Balkon und dann stand Delia und Florina da.
Delia Baun aus dem Jungen Theater.
Genau, Delia Baun, auch Schweizerin. Und die haben sich auf Schweizerdeutsch unterhalten. Und was ich daran so spannend finde, erstens, beide haben dann plötzlich eine andere Stimmfarbe. Also sie sprechen anders. Also es ist irgendwie, als ob sie tiefer rutschen.
Aber machst du das auch? Machst du das auch, wenn du Nordrhein-Westfälisch sprichst? Sprich doch mal bitte Nordrhein-Westfalen.
Klopfen kann ich da nicht. Ich glaube, ja. Ja, doch. Ich wäre auch Englisch.
Also, ich kann jetzt schon ein bisschen, wa?
Ja, bei dir hört man es ja. Aber bei dir ist ja. Das stimmt. Aber bei dir ist es ja.
Berlinerisch. Ja.
Berlinerisch. Und da du nicht auf der Bühne stehst, wird es dir auch nicht so oft gesagt. Das heißt das und nicht dit. Und dit. Und ich. Das heißt ich. Ja. Aber es ist schon spannend, ja, total, weil es macht direkt was, finde ich. Ich finde, den Dialekt macht direkt was.
Ja, es stimmt, ja.
Und gerade der Wiener Dialekt, oder? Der macht direkt was. Der macht was mit einem irgendwie. Vielleicht ist es auch diese romantische Vorstellung, die man selber so hat, aber ich finde irgendwie, der macht was.
Ja, natürlich. Und diese ganze Härte, die dann teilweise unter dem Gespräch liegt, die wird unter diesem Schmäh, wird die schön zugedeckt.
Die wird zugedeckt und teilweise dadurch, aber und das finde ich spannend, es wird nochmal eine Lupe draufgelegt.
Ja, das stimmt. Das ist wahr.
Also das finde ich wirklich spannend, weil ich finde, es klingt nicht mehr so hart, aber man spürt, dass es total hart ist. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das ist,
ja.
dieser Dialekt legt schon irgendwie was frei. Es ist schon toll. Es ist toll, sich mit diesem Stück zu befassen. Ich meine, das liebe ich an diesem Beruf, dass man plötzlich so...
Aber du kannst den ja auch ein bisschen, diesen Dialekt. Wo hast du den gelernt?
Ich habe in Wien mal gespielt.
Ah, wo hast du in Wien gespielt?
Am Cabaret Simpel.
Was hast du da gespielt?
Da habe ich eine Revue gespielt, so eine Cabaret-Revue und das Hanseatl-Programm habe ich da mal gespielt. Genau.
Ich habe auch österreichische Wurzeln.
Ehrlich?
Tatsächlich, ich habe ein Grab auf dem Zentralfriedhof sogar.
Du hast ein Grab auf dem Zentralfriedhof?
Ja, aber ich habe auch so einen Namen. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein besonderer. In der DDR war das immer so besonders, Hofer. Ja. Und dann bin ich auf diesen Zentralfriedhof gekommen.
Aber was macht das mit dir, dass du...
Also
du
dass hast der so häufig vorkommt? Ja.
Das auch, aber das ist ja krass. Dann ist es ja Vorsehung, dass du hier bist. Quasi so nah, also...
Das hast du gesagt.
Ja. Aber es ist schon krass. Ah, okay. Und was macht das? Ich meine, hat das was mit dir gemacht? Also, wann hast du es herausgefunden? Oder seit wann wusstest du? Oder wusstest du schon immer? Also war jetzt nichts, was du irgendwann herausgefunden hast, sondern...
Na, ich wusste das schon immer, weil...
Na, geh bitte.
Ja, geh bitte. Okay. Nein, ich bin ja in der DDR groß geworden und da war das ganz wichtig, ob du Westverwandtschaft hattest oder mein Vater hat Doppelstaatsbürgerschaft quasi. Ja, was aber in der DDR nicht anerkannt wurde und ja, so war das eben so ein bisschen.
Ja, Wahnsinn, das stimmt.
Als mein Opa irgendwann kam, habe ich kein Wort verstanden. Das war für mich wie Englisch oder so,
Ja, Wahnsinn, das stimmt. Ah ja, das ist ja auch krass. Finde ich immer faszinierend, weil das ist ja irgendwie, ich meine, wie alt warst du, als die Mauer fiel?
14.
14, krass. Das ist ja auch das Alter, wo man alles mitkriegt, so, ne? Wo man
ja, tatsächlich, ja.
Also so anfängt, alles wahrzunehmen.
Ja, ja. Also für mich kam die Wende ja zur richtigen Zeit, ne? Also da war ja irgendwie alles drin danach. Also ich sag mal, für die Generation meiner Eltern war das viel, viel schwieriger als für mich. Für mich hat sich eine Welt geöffnet, für die war es schwierig, mit den neuen Herausforderungen zurechtzukommen.
Weil du hattest plötzlich viel mehr Wahlmöglichkeiten, ne? Das hast du, glaube ich, ja, gesagt.
Ja. Ich hätte zu Ostzeiten hätte ich kein Abitur machen dürfen zum Beispiel und ich konnte das dann alles nachher nachholen. Also da hätte ich einen vorgeschriebenen Weg gehabt, der gegangen wäre und das war auch ein bisschen schwierig, weil...
Aber warum hättest du kein Abitur machen dürfen?
Da gab es verschiedene Gründe. Also erstens war es so, dass in den Familien immer nur ein Kind Abitur machen durfte. Also es war anders als bei euch in Westdeutschland, wo es so eine große Quote gab oder wie es heute ist. Sondern aus der Klasse sind zwei Leute quasi, die durften Abitur machen. Und meine Schwester hatte schon Abitur gemacht. Oh, das ist doch gar nicht interessant jetzt.
Doch, total. Total, nee, erzähl bitte weiter. Erzähl weiter. Ja, total.
Meine Schwester durfte Abitur machen und dann ist es halt auch so, dass mein Vater wahrscheinlich durch seine österreichischen Wurzeln sich immer ein bisschen mit der Politik anlegte, sozusagen. Also da war immer so ein bisschen so ein, ja, so Querkopf hätte man damals gesagt, würde man heute nicht mehr sagen. Das heißt, es wurde tatsächlich immer brenzliger für uns insgesamt und wir waren alle recht froh, als die Wende kam, um das mal so abzukürzen. Das war dann gut. Das war der richtige Zeitpunkt. Es kam keinen Moment zu früh.
Ah ja, verstehe. Okay. Hast du daher auch so eine rebellische Art?
Ich habe eigentlich so beides in mir, weil in der Familie ist es ja immer so, dass man irgendeine Position hat. Und meine Schwester war diejenige, die ganz, ganz früh schon politische Aktionen geplant hat, auch mit meinem Vater zusammen tatsächlich. Also das steht auch in unseren Stasi-Akten drin. Und in unserer Stasi-Akte steht auch drin, dass wenn man sich an irgendjemand halten möchte, dann an die ängstliche kleine Tochter, und das war ich tatsächlich. Ich weiß nicht genau, das ist kein Kompliment, aber tatsächlich hatte ich, ja, das ist aus heutiger Sicht, ist das natürlich leicht zu sagen, ich hatte viel Angst so in meiner ja. Kindheit, weil das ist heute schwer zu erklären, aber es gab doch ganz andere Zwänge. Also ob man beim Zivildienst zum Beispiel, wenn man dann bestraft werden sollte und dann ist man mit Gasmaske eben 3 Stunden in so einem Keller eingesperrt worden von so einem Lehrer, einfach weil der einen brechen wollte oder so. Es gab halt so Mittel, ne, mit denen die einen gebrochen haben. Oder wenn du aus Versehen erzählt hast, dass du Westfernsehen guckst. Oder wenn mein Vater mal wieder nicht zur Wahl gegangen ist, weil er mal wieder, keine Ahnung, gegen was demonstrieren wollte. Und ich war tatsächlich in der Familie diejenige, die viel Angst hatte. Und ich habe das dann, bin dann tatsächlich zu Wendezeiten durch Zufall zu so einer Demo gekommen. Wie kommen wir auf dieses Thema? Verdammt. Und habe immer Glück gehabt. Mich hat jemand zum Beispiel in die Gethsemane-Kirche mit reingestoßen, weil ich hätte solche Angst gehabt, wenn ich quasi in Gewahrsam gekommen wäre. Gewahrsam, ha. Genau, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Dann hat mein Vater mich immer versucht abzulenken. Der hat dann gemerkt, dass ich irgendwie so zu Demos gehen will. Das war aber auch lustig, weil immer, wenn er mich irgendwo hinbringen wollte zu irgendeinem Ereignis oder so, sind wir gerade auf eine Demo gestoßen und dann waren wir wieder mittendrin. Ja, es war eine heiße Zeit, wie gesagt. Ich war dann froh, dass es dann irgendwann, vorbei war.
Ja.
Und ab da an ist es halt so, das kann man sich vielleicht so nicht vorstellen, aber ich sage mir halt immer, ich habe ja jetzt hier, ich lebe ja in einer Demokratie tatsächlich. Ja, Hanna Schall hat das vielleicht schon mal gesagt. Mhm. Also wenn die Leute hier zum Beispiel sagen, sie dürfen nicht ihre Meinung sagen, muss ich sagen, ich hatte wirklich Angst, als mein Vater seine Meinung gesagt hat, als Kind. Wirklich, also ich hatte eine scheiß Angst tatsächlich. Und ja, da würde ich mir manchmal wünschen, dass einige sich vielleicht entweder an diese Erfahrung zurückerinnern oder andere vielleicht mal diese Erfahrung reflektieren würden, so, weil das ist schon was anderes.
Aber darum ist es halt wichtig, dass wir darüber sprechen. Und von daher finde ich das jetzt gar nicht schlimm, dass wir jetzt so total vom Thema abgekommen sind. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Also, aber schön, schön, schön. Also so kommt man ja vom Reigen dann quasi.
Von den österreichischen Wurzeln.
Von den österreichischen Wurzeln zur DDR. So schnell und so nah kann es dann doch beieinander liegen. Darf man in Österreich wahrscheinlich auch nicht so laut sagen. Nee. Ja, schön.
Kannst du nochmal auf den Reigen hinweisen? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir ganz, ganz viele Zuschauer hätten.
Auf jeden Fall. Ich mache das sehr gerne. Also der Reigen-Premiere ist am 3. Februar 2023 bei uns im Großen Haus in der Inszenierung von Christine Hofer. Und hier nochmal die Empfehlung. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz toller Abend. Also es macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß. Wir haben schon gehört, wir spielen also und zeigen das Spielen. Das heißt, wir zeigen auch da Momente davor. Also wir zeigen ein bisschen, wie Schauspiel funktionieren kann manchmal. Also es ist wirklich spannend. Also ich glaube, der Reigen wird ein ganz buntes, tolles Abendstück.
Wir haben ein tolles Bühnenbild.
Und ein tolles hinaus. Oh ja.
Dirk Sesemann hat uns wieder was gezaubert, tatsächlich, was tatsächlich sehr, sehr viel Bewegung initiiert.
Absolut. Ja, genau, sagen wir mal so, genau, man darf nicht so viel verraten, aber Dirk hat wirklich ein tolles Bühnenbild und hat auch tolle Kostüme entworfen, finde ich. Also ich glaube, das wird wirklich ein guter Abend. Es ist komisch, weil dadurch, dass ich jetzt diesen Podcast mache, es ist immer, sonst hätte ich das nie, also wenn ich nur in dieser Produktion wäre, hätte ich das nie vorher gesagt, das wird toll. Immer so aus Aberglaubengründe, aber ich glaube schon, also ich bin eigentlich sicher, dass es gut wird und am 3. Februar können Sie sich, liebe HörerInnen, davon überzeugen. Und Christine, du hast jetzt diese Folge, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es war wirklich toll.
Ja, danke, finde ich auch. Ich komme gern wieder.
Ja, das würde mich wahnsinnig freuen und nochmal hier der Hinweis, dass es einfach, dass die Arbeit gerade auch so wahnsinnig viel Spaß macht, uns allen, also uns allen KollegInnen hier im Haus, und wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn das noch lange so weitergeht. Danke, Christine, dass du hier warst. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Christine Hofer, für dieses tolle Gespräch. Das ist doch ein schönes Abschlussgespräch für dieses Jahr 2022. Es macht Lust, wie ich finde, auf das kommende Jahr. Wir alle freuen uns wahnsinnig, Sie dann auch im Jahr 2023 wieder hier im Landestheater Schwaben in Memmingen begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Ihnen gefällt dieser Podcast. Bitte geben Sie mir weiter Ihr Feedback auf Instagram oder hier, wo Sie den Podcast hören, können Sie meistens auch einen Kommentar abgeben. Ansonsten findet man uns im Internet, auf Instagram unter Vorhang auf und auch auf der Homepage vom Landestheater Schwaben in Memmingen sind wir zu finden. Ja, jetzt folgen noch ein paar kleinere Hinweise, was so 2023 auf dem Plan steht. Zuerst gibt es noch ein paar Vorstellungen von Das Gesetz der Schwerkraft und hier nochmal meine wirklich absolute Empfehlung. Ich habe das Stück gesehen, ich finde es großartig. Die KollegInnen spielen das wirklich toll. Delia Braun, Linda Prinz, es ist eine wahre Empfehlung in der Inszenierung von Claudia Hoyer, die das ganz toll inszeniert hat. Ich finde, sollte man sich auf jeden Fall angucken, weiterhin auch im Jugendtheater im Programm Aschenputtel. Das Märchen in einer Fassung von Britta Schreiber, sehr heutig, sehr toll. Also freuen Sie sich drauf. Brigitte Bordeaux ist nach wie vor im Programm. Auch da gibt es Termine am 21. und 22. Januar unter anderem. Und dann gibt es auch, und dann gibt es noch zwei Premieren, gibt es noch im Januar, und zwar am 27. Januar im Studio Ende in Lachen, das Schauspiel von Nora Schüssler. Und dann am 29. Januar, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Ein Stück von Dieter Zipfel in der Fassung von Theresa Frey, die auch inszeniert, und spielen wird es Linda Prinz, also ein Solo für Linda im Jungen Theater. Der Reigen kommt dann am 3.2. auf die große Bühne. Auch da gibt es noch Karten. Also ich würde mich wahnsinnig freuen natürlich, wenn wir uns da auch persönlich mal sehen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls Sie die Folge heute noch hören sollten. Sollten Sie jetzt nach dem 1. Januar hören, dann vergessen Sie die letzten 10 Sekunden und dann sage ich, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns bald, denn hier in diesem Theater, im Landestheater Schwaben in Memmingen. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Ich sage Tschüss und bis bald.